Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Dr. Larissa Neumann. Sie ist Gesundheitscoach und kann uns einiges erzählen zu einem freien und selbstbestimmten Leben, was das mit Gesundheit zu tun hat. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Larissa.
Hi Nathalie, schön, dass ich da sein darf.
Möchtest du dich vielleicht am Anfang kurz vorstellen, und vielleicht auch ein bisschen, von deiner Geschichte erzählen?
Sehr gern. Ich heiße Larissa und habe tatsächlich so meine eigene Geschichte hinter mir. Also deine einleitenden Worte haben wirklich gut gepasst. Denn 2021 war ich eine arbeitsunfähige Ärztin. Ich war als Patientin am Verzweifeln, wusste selbst nicht, was ich habe und wie es weitergeht. Andere wussten nicht, was ich habe, nur dass ich an sehr schweren Symptomen gelitten habe. In der Rückschau könnte man jetzt sagen, es waren am ehesten Long-Covid-Symptome oder ME-CFS-Symptome. Das ist ein ganz bestimmtes Krankheitsbild. Auf jeden Fall hatte das dazu geführt, dass ich sehr viele Symptome hatte und teilweise ans Bett gebunden war, eigentlich hauptsächlich an die Wohnung gebunden war, obwohl ich davor ein ganz aktiver Mensch gewesen bin. Ja, und dann hat sich einiges verändert und ich bin wieder komplett gesund. Ich habe sehr viel in meinem Leben verändert. Ich habe mich verändert und arbeite jetzt als Gesundheitscoach, helfe anderen Betroffenen dabei, eben auch ein selbstbestimmteres Leben zu führen, wieder neu zu starten und diese Erkrankung quasi auch in irgendeiner Form als Chance zu sehen.
Was waren denn die Dinge, die du in deinem Leben verändert hast und wie hast du das gemacht?
Ich war damals ein total rational denkender Mensch, also Zahlen, Fakten, Statistiken, Hauptsache, es war alles wissenschaftlich für mich erklärt und deswegen hatte ich ganz viel an dem Körperlichen erstmal gearbeitet im Sinne von, wie ernähre ich mich? Also, was nehme ich überhaupt an Nahrung zu mir? Wie kann ich meinen Schlaf beeinflussen? Also, welche Routinen helfen mir da vielleicht auch? Wie kann ich Umweltgifte reduzieren, indem ich auf meine Kosmetika achte, auf meine Haushaltsprodukte, aufs Waschmittel, also auf alles so, mit dem mein Körper wirklich in Kontakt kommt? Und als ich das alles so verändert habe, wie ich lebe und was ich so tue, habe ich herausgefunden, da braucht es irgendwie noch mehr. Also es gibt auch Dinge im Innen, also in mir, die ich mir angucken darf und habe unterschiedlichste Themen erkannt oder entdeckt, sage ich mal. Also ob es jetzt war, die Emotionen wirklich alle fühlen zu können. Ich hatte damit zum Beispiel Wut unterdrückt gehabt, ohne mir das bewusst gemacht zu haben. Viel Persönlichkeitsthemen, Traumaarbeit, wie ich Grenzen setzen kann, wie ich Nein sagen kann, Entspannungsübungen. Also es ist echt ein bunter Blumenstrauß, was ich da so verändert habe.
Was waren denn so die Symptome? Du hast gesagt, dass du teilweise ans Bett gefesselt warst, aber vor allem auch an die Wohnung. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Also wie hat dein Leben ausgesehen?
Ja, also von den Symptomen war es auch tatsächlich ein bunter Blumenstrauß. Ich versuche es mal so zu sortieren. Also es waren viele Nervensystemproblematiken. Das heißt, ich hatte starke Kopfschmerzen, starke Nervenschmerzen, super starke Muskelschmerzen. Es hat sich eben angefühlt, als wenn da irgendwie ein Auto drüber gefahren wäre, dass das alles zertrümmert gewesen wäre. Ich hatte Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit. Ich konnte also nicht lange auf den Bildschirm gucken, wenn überhaupt, wenn es überhaupt ging. Konzentrationsschwierigkeiten habe ich erst tatsächlich im Nachhinein so erkannt, als mein Gehirn wieder voll funktioniert hat, wie langsam ich eigentlich gedacht hatte, als ich krank war. Das ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Dann hatte ich ganz viele Symptome, die zurückzuführen sind auf zu wenig Energie. Also die Energiekraftwerke, die Mitochondrien, haben einfach zu wenig Energie produziert und das hat sich dann geäußert in wahnsinniger Muskelschwäche, in sehr rascher Erschöpfung bei den kleinsten Aktivitäten im Haushalt. Also selbst vom Bett ins Badezimmer zu gehen, war teilweise schon zu anspruchsvoll für mich. obwohl ich damals 33 Jahre alt war und davor super fit und sportlich gewesen bin. Ich hatte viele Symptome, die so typisch ME/CFS sind, also für das chronische Fatigue-Syndrom treffend, dass zum Beispiel bei kleinster mentaler oder körperlicher Belastung schon wieder eine Symptomverschlechterung kommt, also alle Symptome auf einmal viel stärker da sind. Die Mitochondrien konnten keine Energie produzieren oder nicht ausreichen, weswegen auch meine Körpertemperatur viel zu niedrig war, also unter 36 Grad, meistens über 35,2 Grad. Ich hatte wahnsinnige Verdauungsprobleme, einen massiv angeschwollenen Darm und dazu Bauch. Also ich konnte teilweise meine Füße nicht mehr sehen. Sah also aus, als wäre ich eben mehrere Monate schon mit einem schwangeren Baby im Bauch, obwohl da einfach nur massive Entzündung gewesen ist. Und dann natürlich hatte ich noch Autoantikörper im Blut, die so einiges an unterschiedlichsten Rezeptoren, sage ich mal, durcheinandergebracht haben, dysreguliert haben. Und es hat dann dazu geführt, dass ich Herzrasen oder Herzstolpern hatte, Atemnot, Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, Schmerzen, mein Gewebe wurde nicht mehr richtig durchblutet und vieles, vieles mehr. Also es hat tatsächlich fast alle Körpersysteme betroffen.
Ich stelle mir das ziemlich krass vor, wenn man so jung ist und vorher einfach fit war und dann ist es auf einmal so. Wie war denn so dein Umgang mit diesen Symptomen oder mit deinem Zustand? Also wie konntest du das akzeptieren oder warst du voll im Widerstand?
War ein super spannender Verlauf, weil es war ein schleichender Beginn, sage ich mal. Es gab nicht den Tag, wo auf einmal alles unten war, sondern es haben sich immer mehr Symptome bemerkbar gemacht, auf die ich mir keinen Reim machen konnte, weswegen ich erstmal so auf die Suche gegangen bin, was ist denn jetzt? Und gleichzeitig immer noch versucht habe, meinen Alltag zu bewältigen, immer noch weiter arbeiten zu gehen und weiterzumachen. Und dann gab es dann immer mal wieder so diese plötzlichen Tage, wo gar nichts mehr ging und ich auch wirklich gar keine Kraft hatte und mich krank gemeldet habe und mich dann ausgeruht habe, für mich gesorgt habe und dann ging es besser und dann bin ich gleich wieder in die Arbeit. Und ja, dann habe ich irgendwie dieses Auf- und Abspiel eine Zeit lang mitgemacht, bis dann noch eine Infektion kam, die dann eigentlich das Ganze, wo der Verlauf nur noch nach unten ging. Also es ging tiefer, tiefer, tiefer. Und in dem Moment war bei mir der Wille, gesund zu werden und herauszufinden, was ich eigentlich habe, total groß, weil man hat mir damals nicht geglaubt, dass ich was habe. Also ich habe von außen, von auch anderen ärztlichen Kolleginnen erzählt bekommen oder gesagt bekommen, ja, jetzt stell dich doch mal nicht so an, ist doch kein Problem, jetzt hab dich mal nicht so, da ist nichts, du bildest dir das ein. Das habe ich auch im Freunden- und Familienkreis teilweise geahnt oder gehört, einfach interpretiert an deren Verhaltensweisen, dass ich dachte, okay, ich bilde es mir nicht ein, da ist wirklich was und ich darf erstmal rausfinden, was ich habe. Das heißt, es war eine lange Phase überhaupt mal, das Ziel war herauszufinden, was ist es, und ab einem gewissen Punkt habe ich dann auch für mich gesagt, ich kann nicht weiterarbeiten, ich darf mich jetzt auch krank melden, weil ich kann mich noch nicht mal um mich selbst kümmern, wie soll ich dann auch für andere da sein? Und dann ging es eigentlich schon in die Phase, ich habe mich abgefunden, dass ich an einer schweren Erkrankung leide. Und irgendwann haben wir so die Puzzleteile zusammengefügt, dass wir herausgefunden haben, was alles nicht so in meinem Körper funktioniert. Jedoch war dieser Lebenswille, da wieder rauszukommen, mein größter Antreiber. Also ja, ich habe mich mit dem abgefunden, dass die Situation so ist und war da auch nicht unbedingt traurig, weil ich wusste, ich hatte so die Zuversicht, dass es auch wieder anders sein wird.
War das so ein inneres Wissen, das du dann da hattest, oder war das einfach eine Hoffnung?
Das ist spannend, dass du es fragst. Es war tatsächlich ein richtig inneres Wissen. Ich hatte nämlich damals schon, als es mir wirklich schlecht ging, angefangen, Fotos von mir zu machen oder Mini-Videos oder zu notieren, was gerade bei mir passiert, weil ich wie ein inneres Wissen hatte, eine Intuition, dass irgendwann das, wo ich mal durchgegangen bin, auch anderen helfen wird. Es gab jedoch den Punkt, wo ich irgendwann sehr am Verzweifeln war, weil ich so viel gemacht hatte, dass ich mir gesagt habe, was kann ich denn jetzt noch tun, um gesund zu werden? Und das war tatsächlich ein Knackpunkt, weil ich da gemerkt habe, ich hatte noch so einen Glaubenssatz, also ich habe an was geglaubt, was mich tatsächlich in meiner Heilung behindert hat. Und zwar hatte ich damals geglaubt, dass Autoimmunerkrankungen nicht heilbar sind. Weil das hatte ich gelernt als Schulmedizinerin, das hatte man mir gesagt als Patientin. Und das war einfach so ein ganz tief verankerter Glaubenssatz. Der war gar nicht wirklich bewusst.
Ja.
Doch als mich da jemand mal gefragt hat, was könnte dich limitieren aktuell? Was glaubst du, was du nicht mehr glauben magst? Und dann kam dieser Satz und dann durfte ich erkennen, dass ich den ändern darf und daran glauben darf, dass wirklich meine Autoimmunerkrankung heilbar ist. Das war tatsächlich jedoch eher so ein unterbewusster Prozess, eine ganz lange Zeit. Also es kam eben an einem Moment dann hoch und dann habe ich dran gearbeitet.
Und würdest du sagen, dass die Tatsache, dass du Ärztin bist, dass dir das geholfen hat oder dass es dich vielleicht auch blockiert hat?
Gute Frage. Also ich würde es mal so einteilen von dem Wissen, was ich gelernt habe über so viele Jahre, also seit meinem 19. Lebensjahr. Davon hat mir tatsächlich recht wenig geholfen. Also ich konnte über mich selber sagen, dass ich an keiner Depression leide, weil ich kannte die Kriterien, die Haupt- und Nebenkriterien von jemandem, der eine Depression hat und konnte mich davon abgrenzen, was ganz gut war, weil ich andere wollten mir das in die Schuhe schieben und ich habe gesagt, das ist es nicht, das ist nicht das Problem. Ich konnte auch dadurch, dass ich gewisses ärztliches Wissen hatte, mich selbst abgrenzen, wenn jemand anders mir eben sagen wollte, ich rede mir das ein und ich wusste, das tue ich nicht. Mir hat das Wissen jedoch nicht geholfen, um gesund zu werden. Also da muss ich wirklich peinlich berührt gestehen, dass vielleicht 5% davon hilfreich war und die anderen 95% durfte ich mir in meiner Erkrankung selbst beibringen, was es denn alles braucht. Und da sage ich wirklich, ich bin peinlich berührt, weil ich hatte nicht gelernt, welche Nährstoffe braucht denn der Mensch? Welche Kofaktoren sind wichtig für bestimmte biochemische Prozesse im Körper, für epigenetische Prozesse? Was macht eigentlich, was ist eine gute Schlafhygiene? Also, was kann ich aktiv tun, um diese ganzen Mini-Hacks, was kann ich tun, um meinen Tiefschlaf zu verlängern, weil da regeneriere ich und, und. Also, das heißt, das Wissen habe ich mir tatsächlich erarbeiten müssen. Und von daher war es gut oder nicht, ich würde es tatsächlich gar nicht bewerten.
Ja.
Ich denke, ich hatte auf jeden Fall den Vorteil im Vergleich zu anderen, dass ich mir nichts einreden habe lassen, weil ich weiß, es geht vielen Betroffenen so, die gehen mit einer Hoffnung zum Arzt oder zu einer Ärztin und kriegen dann gesagt, dass das irgendwie eine psychische Erkrankung ist und zweifeln dann an sich und ihrem Körpergefühl. Und das ist tatsächlich, das tut mir wirklich leid um die Betroffenen. Da hatte ich, glaube ich, einen kleinen Vorteil, weil ich einfach Hintergrundwissen hatte.
Ja. Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
So eine gute Frage. Bei mir ändert sich das immer, wie ich mich frei und selbstbestimmt fühle. Selbstbestimmt ist, es ist so spannend. Ich war früher ein Mensch, ich wollte immer die Kontrolle über alles behalten. Ich wollte immer alles kontrollieren. Ich war ja auch Anästhesistin und da war das auch gut. Da war das mein Job, alles im Blickfeld zu haben und alles zu kontrollieren, weil ich war ja für jemand anderen verantwortlich. Und habe gemerkt durch die Erkrankung, dass Kontrolle über mich und meine Gesundheit, also die Illusion, dass ich die Kontrolle habe, einfach eine Illusion ist, weil ich kann gar nicht alles kontrollieren. Ich habe Einfluss und kann Einfluss nehmen und gleichzeitig habe ich nicht über alles eine Kontrolle. Da würde ich ja fast schier wahnsinnig werden, wenn ich alles kontrollieren müsste, in meinem Körper zum Beispiel, jeden einzelnen Prozess, ob es die Herzaktion ist, die Atmung, den Urin und so weiter. Und habe erkannt, dass in einer gewissen Form auch Kontrolle loslassen für mich auch heißt, dass ich selbstbestimmter lebe. Also es passt wie so ein Paradoxon. Frei heißt, mich selbst auch in irgendeiner Form frei von dem Druck zu machen, den ich mir selber auferlegt habe. Frei davon, immer und alles kontrollieren zu wollen, sondern auch so den Fluss des Lebens mal hinzunehmen und auch in schlechten Momenten zu sagen, es ist okay, dass das jetzt da ist und es hat einen guten Grund, warum ich jetzt durch diese Phase gerade durchgehe. Und daran immer wieder zu denken, das hat tatsächlich für mich was Freies und auch Selbstbestimmtes, weil dadurch in irgendeiner Form bin ich nicht mehr ausgeliefert dem Ganzen, sondern akzeptiere, dass die Situation so ist und habe in irgendeiner Miniform vielleicht dann auch wieder ein bisschen Kontrolle, weil ich sage, ich bin nicht Opfer von irgendwelchen Umständen, sondern ich bestimme, wie ich darüber denke und wie ich fühle und was ich damit machen mag.
Wie bewertest du denn jetzt rückblickend, oder was heißt bewerten, ist wieder so ein blödes Wort, aber also welchen Stellenwert hat denn diese Krankheit jetzt rückblickend für dich?
Meine Krankheit war das Beste, was mir passieren konnte. Dadurch habe ich so viel gelernt über mich, über das Leben, über das, was ich vom Leben gerne haben mag. Und wenn man mich fragen würde, willst du die Zeit irgendwie zurückdrehen, um es anders zu machen, um vielleicht sogar zu verhindern, dass die Erkrankung passiert? Und dann würde ich sagen, nein, weil all das, jeder einzelne Schritt, den ich gegangen bin, auch wenn ich mal stehen geblieben bin und dann weitergegangen bin, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich bin absolut froh, da zu sein, wo ich jetzt bin.
Ja, das ist ja für viele Menschen einfach so, wenn solche krassen Sachen passieren im Leben, wie Krankheit oder großer Konflikt oder Tod, dass man dann einfach ja sich selbst näher kommt.
Ja, und auch das Wort Tod. Ich hatte einen Tag, an dem ich nicht wusste, ob ich das noch überleben werde oder nicht. Und da sind auch mehrere Dinge in mir passiert, auch nochmal quasi zu wertschätzen, wie ich gelebt habe und nochmal dankbar für das Leben zu sein, was ich bisher hatte. Auch gleichzeitig Frieden zu schließen mit vielleicht noch Personen im Außen und auch mit mir, wo ich das Gefühl habe, ich möchte noch ungern von der Erde gehen, wenn das noch nicht geklärt ist. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann der letzte Schritt bei mir in diesem Prozess an diesem einen Tag war dann tatsächlich zu sagen, auch wenn ich fein bin, jetzt theoretisch von der Erde zu gehen, weil ich dankbar bin für alles, was passiert ist, weil ich Frieden habe und in Frieden gehe. Gleichzeitig möchte ich noch nicht gehen. Ich will noch so viel erleben. Da ist einfach noch so ein Wille da. Ich will jetzt nicht aufgeben und ich mobilisiere jetzt noch mal was, um noch weiterzugehen. Und das hat tatsächlich auch noch mal sehr viel in mir bewegt gehabt.
Wie haben sich denn deine zwischenmenschlichen Beziehungen inzwischen verändert? Was ist da passiert?
Ja, da hat sich auch viel verändert. Es hat angefangen, dass, als ich krank war, sich Menschen weniger gemeldet haben oder eben manchmal die Wege, die ich eingeschlagen bin, nicht ganz verstanden haben. Ja, irgendwann hatte das Schulmedizinische bei meinem chronischen Erkrankungsbild einfach nicht weitergeholfen, weswegen ich mich geöffnet habe für alternative Therapien, für Dinge, für die ich davor vielleicht auch nicht offen gewesen wäre. Und das konnte natürlich mein Umfeld gar nicht so verstehen, was ich auch total nachvollziehen kann jetzt. In dem Moment damals, war ich noch in einem anderen Zustand und war sehr verletzt. Wieso kann jetzt keiner oder können diese Personen und diejenigen nicht für mich da sein? Wieso können die mich nicht unterstützen? Wieso fragen die nicht, wie es mir geht? Ich habe dann aber herausgefunden für mich im Verlauf, dass jeder einfach so in seinem eigenen Leben, ja, sag ich mal, so viele Themen im eigenen Leben hat, dass es auch für andere schwer sein kann, mich zu beobachten, wie ich auf einmal nur noch bettlägerig bin, obwohl ich davor die fitte Larissa war. Das heißt, auch für die anderen Personen waren das neue Situationen, war herausfordernd und dadurch haben sich viele Wege getrennt. Manche Wege, die mir echt extrem wehgetan haben, dass es da Abschiede gab. Manche Wege, wo ich gesagt habe, ich möchte das auch so nicht mehr. Und dann für die Menschen, von denen ich dann quasi Abschied genommen habe, ist natürlich auch dann Raum entstanden für neue Menschen, die dann dazu mehr zu mir gepasst haben oder zu meinen neuen Interessen mehr gepasst haben, die mehr verstehen, auf welchem Weg ich mich jetzt auch gerade befinde.
Hast du vielleicht ein paar Tipps für Menschen, bei denen das jetzt irgendwie andockt? Also die sagen, ja, ich habe ähnliche Symptome oder ich fühle mich auch so. Womit kann man denn einfach mal anfangen, um die Situation ein bisschen zu verbessern?
Den meisten hilft es total, jemanden zu finden, der ihnen erklärt, was sie eigentlich genau haben. Also erstmal das Wissen, was ist denn gerade im Körper los? Also warum sind die Symptome da und wieso bilden sich die Menschen diese Symptome nicht ein? Weil dadurch haben die Personen erstmal selbst ein Wissen und können auch nach außen vertreten mit anderen, mit in Partnerschaften oder mit Freunden oder Familie, was eigentlich gerade los ist. Weil das ist ja oft das Hauptproblem. Ich selber habe keine Ahnung, was in mir los ist. Auf einmal kann ich nichts mehr und mein Umfeld ist komplett überfordert. Und in dem Moment, wenn ich verstehe, was ist denn eigentlich in meinem Körper los? Was machen die Mitochondrien zum Beispiel? Warum funktionieren die vielleicht nicht mehr richtig? Oder wofür brauche ich die eigentlich? Warum ist mein Darm oder mein Mikrobiom so wichtig? Was kann ich da tun, wenn mein Nervensystem entzündet ist, also ich eine Neuroinflammation habe? All diese Dinge, wenn die Personen das wissen, erfahren, hilft es ihnen schon mal, ihren Zustand zu verstehen und erstmal zu kommunizieren. Das heißt also, mein Tipp wäre, jemanden zu suchen, der offen ist, außerhalb von dem komplett schulmedizinischen Denken, zu glauben, dass der Betroffene wirklich oder die Betroffene wirklich Symptome hat. Weil das Schlimmste ist ja, wenn dem Betroffenen erstmal gar nicht geglaubt wird. Und ich habe es erlebt, mir wurde nicht geglaubt und ich weiß es von vielen meiner Klienten und Klientinnen, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und ich weiß auch, dass es die Menschen draußen gibt, die wirklich helfen wollen, die offen sind, die zuhören, die glauben, dass die Person wirklich an was leidet. Also das heißt, der erste Schritt wäre mal so eine Person zu finden, dass man da nicht mehr allein durch muss, weil ich weiß einfach, wie anstrengend es sein kann, wenn man alleine durch muss. Und der zweite Schritt dann quasi, wenn man diese Person gefunden hat und mehr über sich erfahren hat, was im Körper los ist, ist tatsächlich auch mal zu gucken, in welchen von diesen vielen Lebensbereichen, wo man was verändern kann, ob es jetzt Ernährung ist oder Schlaf oder Entspannungsübungen, sogenanntes Brain Retraining wird oft benutzt, um das Nervensystem zu regulieren. Unterschiedlichste Themenfelder einfach mal zu gucken, wo will ich denn vielleicht als erstes starten? Weil dieser große Berg an Möglichkeiten, jetzt auch was zu verändern im Leben, das kann auch überwältigen. Also das heißt eigentlich zu gucken, wie kann man sich einen Plan machen, eine Strategie, wo man nach und nach die Dinge abarbeitet, quasi Schritt für Schritt, weil so kann man quasi auch auf einen hohen Berg hochklettern. Man muss nicht da an der Steilwand stehen und nach oben gucken und versuchen, alleine hochzuklettern und jedes Mal wieder runterfallen, weil es so anstrengend ist, sondern einfach mit einem Plan langsam die einzelnen Teile abarbeiten.
Ja, und wenn man das eine integriert hat, dann merkt man wahrscheinlich, mir geht es ein bisschen besser und so, ja, wird es ja mit der Zeit immer leichter, ne?
Manchmal ja und manchmal tatsächlich nein. Also bei mir war es leider so, dass ich schon viele Dinge ausprobiert habe. Ich nenne das so meine Puzzleteile. Also ich habe meine Puzzleteile zusammengesucht. Was darf ich ändern? Immer als ich verstanden habe, wieso ich das überhaupt ändern möchte. Es war auch ein Grund, wofür es wichtig ist, was zu ändern, weil einfach nur zum Beispiel bei Nahrung auf was zu verzichten, macht das Ganze schwer, anstatt sich vielleicht darauf zu fokussieren, wofür will ich denn vor allem andere Lebensmittel essen? Wie kann das meinen Zellen gut tun? Wofür brauchen meine Zellen das? Um dann auch den Fokus darauf zu bringen, was kann ich tun, damit es mir gut geht, anstatt auf was muss ich alles verzichten, damit es mir gut geht. Und ich habe da eben meine Puzzleteile gesucht und trotzdem ging es noch nicht so wirklich besser. Ja, ich habe mich da langgehangelt und erst als ich so das Puzzle komplett hatte, noch meinen letzten Baustein, das mit dem Glauben, mit dieser Glaubenssatzarbeit, dann haben sich die anderen auch alle bewährt gemacht. Also die waren nicht umsonst, nur es brauchte eben noch was anderes, um dann diesen Mega-Boost, sage ich mal, zu spüren, wo es mir dann besser gegangen ist. Und es ist halt oft so, zum Beispiel, wenn die Ernährung umgestellt wird oder Schlafgewohnheiten verändert werden, das hilft dem Körper und gleichzeitig braucht er oft noch mehr, um dann auch wieder voll zu regenerieren. Und ein Teil ist tatsächlich die Zeit. Weil wenn so eine schwere Erkrankung da ist, ist der Körper so ausgelaugt an Nährstoffen, an Substanzen. Das Immunsystem ist meistens dysreguliert und das braucht einfach Zeit, bis die Speicher aufgefüllt werden, bis die Entzündung abklingt, bis das Immunsystem sich wieder reguliert und bis dann auch die volle Regeneration in der Symptomlinderung spürbar ist.
Ja, und Zeit ist ja in unserer Gesellschaft so ein Faktor, vor allem wenn es um Krankheit geht, der da nicht so gerne gesehen wird, gell? Es ist einfach so.
Ja, und ich denke, das ist oft ein gesellschaftliches Problem auch, weil so viel von uns heutzutage erwartet wird. Es wird so erwartet, dass wir funktionieren, dass wir arbeitstüchtig sind, dass wir das alles machen, dass wir unseren verschiedenen Rollen, die wir haben, alle perfekt gerecht werden. Leistung ist ja was in unserer Gesellschaft, was anerkannt wird. Du bist was, wenn du Leistung erbringst. Und diese Erkrankung hat mich an den Punkt gebracht, so, was bin ich eigentlich noch? Wie viel wert bin ich noch, wenn ich keine Leistung erbringe? Und am Anfang war es natürlich, ja, dann bin ich ja nichts mehr wert. Um dann zu erkennen, ich bin so viel mehr wert, auch wenn ich nicht Leistung erbringe. Und das war natürlich ein spannender Prozess. Und ja, da gebe ich dir absolut recht, da brauchst Geduld, da brauchst Zeit. Und meistens auch Unterstützung von außen, um durch diese Prozesse gehen zu können.
Ja, da wird man, also das, was du gerade gesagt hast, da bist du ja, also im Grunde genommen so an die Frage, zu der Frage gekommen, wer bin ich denn in meiner Essenz, wenn ich mich nicht mehr über Leistung definiere?
Absolut,
Total
genau.
spannend, ja.
Wer bin ich und was sind meine Werte? Was sind wirklich die Werte, die ich leben mag und nicht die mir von Familie, Freunden, meinem sozialen Umfeld auferlegt worden sind, sondern was sind wirklich meine Werte, die ich leben mag? Und wie kann ich auch die anderen Werte ablegen und sagen, das ist mir eigentlich nicht wichtig. Mir ist nicht wichtig, dass XY, das war meiner Familie wichtig, aber mir ist was anderes wichtig. Ich möchte was anderes an erste Stelle stellen. Und dann auch im nächsten Punkt, was sind meine Stärken? Was habe ich denn eigentlich für tolle Ressourcen und Fähigkeiten? Und das nicht nur im Tun, ja, sondern einfach auch im Sein. Wer bin ich? Was macht mich aus als Wesen? Und was sind eigentlich meine Schattenseiten? Was mag ich eigentlich überhaupt gar nicht an mir? Und wie kann ich auch akzeptieren, dass das genauso zu mir gehört und ich das genauso gern mag, dass das da ist, wie nämlich die guten Seiten? Das war auch ein großer Prozess. Also habe ich viel, viel über mich gelernt.
Ja, die innere Arbeit hat so viel mit unserem Gesundsein einfach zu tun. Ja, sehr schön. Eine spannende Geschichte und zeigt einfach so vieles, finde ich.
Ja.
Ich glaube, ich habe dich alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir wichtig ist, was noch fehlt?
Ja, vielleicht würde ich gerne noch mal was zu schmerzhaften Erfahrungen sagen, die wir im Leben machen. Denn in meiner Krankheitsgeschichte durfte ich über meinen Partner erstmal lernen, was ist überhaupt Coaching, was sind Coaching-Sessions, was macht ein Coach, was macht ein systemischer Coach und durfte dann auch erfahren, was eigentlich Traumaarbeit bedeutet, weil ich war damals felsenfest überzeugt, ich habe keine Traumata und durfte dann erstmal lernen, was sind denn eigentlich Traumata? Das sind nicht, wie ich dachte, diese ganz schlimmen Sachen durch, also Vorkommnisse wie Gewalt, Missbrauch, sondern Traumata sind gar nicht erstmal die Ereignisse, die passieren, sondern das ist das, was wir aus den Ereignissen machen, die uns passieren. Und die Ereignisse, ja, die können so schwer sein, die müssen aber gar nicht so schwer sein. Das heißt, ich habe erkannt, dass auch kleine Momente in meiner Kindheit zum Beispiel oder nur einzelne Sätze, die vielleicht in meinem Familiensystem vermehrt gesagt worden sind, schon einen Einfluss darauf gehabt haben, wie ich mich entwickelt habe. Und das ist so was ganz Typisches, was viele kennen, ist zum Beispiel, benimm dich oder sei brav oder jetzt hab dich nicht so oder die Klügere gibt nach. Also gibt es unterschiedliche Sätze, die Menschen ausgesetzt werden können, die einen formen können. Und auch das habe ich quasi in meiner Geschichte erlebt und möchte einfach auch allen anderen da draußen so mitgeben. Es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gucken, biografisch, was ist einem passiert, aber auch, was ist der Familie passiert, also was wurde vielleicht auch über Generationen weitergegeben, Glaubenssätze oder auch andere Dinge, und was ist vielleicht auch im Kollektiv ein Thema, was angeschaut werden darf. Weil mir hat das einfach sehr, sehr viel geholfen. Und nur weil man sich was anschaut, heißt es ja nicht, dass man sich gegen die Familie stellt. Weil oft ist das Familiensystem ist ja heilig. Man will das Familiensystem bewahren. Das ist auch was ganz Natürliches, dass zum Beispiel Kinder wollen, dass es ihren Eltern gut geht. Und auch da zu gucken, wo sind die Verantwortungen, ab wann bin ich für mich alleine verantwortlich oder für andere und auch nicht. Also da sind so viele spannende Prozesse passiert und da lade ich einfach jeden ein, der noch gar nie Kontakt hatte, so wie ich damals. Ich hatte keine Ahnung. Ab dem Moment, wo du denkst, ja, da könntest du mal hingucken, mach's einfach gerne mal. Und ich habe gelernt, da, wo die größten Widerstände sind, ist oft auch das größte Potenzial dahinter, im eigenen Genesungsprozess.
Das kann ich nur bestätigen. Ja, sehr, sehr schön. Ich danke dir für das Gespräch. Ich glaube, das ist inspirierend und hilfreich für viele.
Das freut mich. Ich hoffe, der eine oder die andere kann hier was mitnehmen. Und das Allerwichtigste, was ich hier vielleicht noch sagen möchte, ist, der erste Schritt im Heilungsprozess ist tatsächlich daran zu arbeiten, selbst an die Heilung zu glauben. Weil ohne den Glauben, gesund zu werden, kann man meistens auch nicht gesund werden. Und wenn andere einem einreden, man hätte eine unheilbare Erkrankung, dann ist es wichtig, quasi sich selbst davon überzeugen, dass man es als Individuum, egal ob es andere schaffen oder nicht, aber dass man es als Individuum schaffen kann, weil erst wenn da wirklich Vertrauen in den Körper ist und Glaube, ist es meiner Meinung nach wirklich möglich, da auch rauszukommen.
Ja. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke auch, Nathalie.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.